Liebe Freunde im Christusbund, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, ganz herzlich grüßen wir euch und freuen uns sehr über die technischen Möglichkeiten, dass wir auf diesem Weg miteinander verbunden sein können. Auch wenn wir räumlich getrennt sein müssen und auch wenn wir immer Abstand halten wollen und müssen jetzt in dieser Zeit, können wir doch innerlich sehr verbunden sein. So gerne wäre ich jetzt bei euch zu Hause, in euren Wohnzimmern, in euren Wohnungen, so als Mäuschen dabei, wie ihr wohl mit der Situation jetzt umgeht. Diese Zeit wird sicher sehr, sehr unterschiedlich erlebt. Bei dem einen ist die Einsamkeit sehr erdrückend. Bei den anderen wird das Familienleben sehr auf die Probe gestellt. Einer hat mir geschrieben, die Irrlehre, dass Homeschooling etwas Gutes wäre, glaube ich jetzt nicht mehr. Die einen schieben alle Besorgnis weit von sich, weil sie nicht zur Risikogruppe gehören und weil sie wirtschaftlich nicht ganz direkt betroffen sind. Andere werden durch Kurzarbeit Einschränkungen ertragen müssen. Und manche haben tiefe Sorgen, weil sie selbst zu den Risikogruppen gehören oder weil ihre Angehörigen in Gefahr sind. In Zeiten, in denen wir nichts mehr in den Händen halten können, in denen wir nichts mehr im Griff haben, da halten wir das fest. Es gibt doch einen, der alles im Griff hat. Es gibt doch einen, der weiß, wie er mit unseren Sorgen umgehen muss. Und wir müssen wieder lernen, unsere Sorgen wegzuwerfen auf ihn. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So sagt Petrus in seinem ersten Brief im 5. Kapitel im 7. Vers. Das ist kein schwacher Trost, wie ich es in den letzten Tagen in einer bekannten Tageszeitung gelesen habe. Alle Rede von Gott muss jetzt ganz still werden. Angesichts der Not in dieser Welt, das durch diese Corona-Epidemie ausgebrochen ist. Die Zusage, er sorgt für euch, ist kein leidiger Trost. Denn diese Zusage kommt von dem, der von sich sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Natürlich, wer das Christentum nur als Wertegemeinschaft versteht, der muss sehr still werden in solchen Situationen. Denn jeder Trost ist dann nur Luft und eventuell auch zynisches Gerede. Aber wer in Jesus einen lebendigen Herrn kennengelernt hat und dadurch in Gott einen Vater bekommen hat, der darf darin wirklich zur Ruhe kommen. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Nein, das ist keine Garantie für irdisches Wohlergehen und verbleibende, stabile Gesundheit. Aber es ist eine Garantie, dass die größte Liebe, die es in diesem Universum gibt, uns gilt, ganz persönlich, heute und in alle Ewigkeit. Wir wollen beten miteinander. Lieber Herr Jesus, du warst vor 2000 Jahren ganz real in dieser Welt. Es ist unfassbar. Der lebendige Gott besucht seine Menschen. Anfassbar, sichtbar, ansprechbar. Und du bist da, heute, jetzt, nicht anfassbar und auch nicht sichtbar, aber eben doch genauso real, genauso ansprechbar und auch hörbar. Wir sind froh, heute zu leben, zu einer Zeit, in der du an jedem Ort zu jeder Zeit anwesend bist. Du bist jetzt gerade in den Häusern, in den Wohnungen. Du bist auch hier. Du bist in den Krankenhäusern und in den Altenheimen. Du bist der, der immer lebendig und helfend um uns ist. Und du wirst da sein, immer, bis in alle Ewigkeit. Du bist die Ewigkeit. Und du hast uns zu dir gezogen aus lauter Güte. Das war deine Botschaft damals und das ist deine Botschaft in unsere Zeit hinein. Danke für deine Worte, die so deutlich reden. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So ist es, ich bin dein und du bist mein. So soll es sein und bleiben. Wir bitten dich sehr um Erbarmen für unsere Welt und für unser Volk. Wir bitten dich darum, dass unsere Zeitgenossen dich wieder suchen, dass sie wieder nach dir fragen, dass sie die Hilfe von dir erwarten. Und wir bitten sehr darum, dass du selbst dieser Not unserer Tage ein Ende bereitest. Du kennst es auch auf übernatürliche Art und Weise. Wir wollen dir danken für alle die, die wirklich für uns gerade dranbleiben, in den Krankenhäusern, in den Altenheimen, auf den Intensivstationen, das medizinische Personal. Wir beten für sie, dass sie durchhalten, auch psychisch durchhalten. Und wir bitten jetzt für uns, für unseren Gottesdienst, dass wir deine Gegenwart glauben können, dass wir deine Worte hören in dem Bibelabschnitt, der uns heute gegeben ist. Wir glauben, dass du redest. Wir brauchen diese Worte von dir, weil wir dich brauchen. Und deshalb wollen wir hören. Amen. Wir haben uns entschlossen, an unserem Predigttextplan weiterzuarbeiten. Denn die Worte Gottes sind gültig, ganz unabhängig von Situationen. Und deshalb wollen wir jetzt miteinander die Bibel aufschlagen. Wir schlagen sie auf im Markus-Evangelium. Das ist das zweite Buch im Neuen Testament. Das Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Markus 10, 35 bis 45. Und es treten zu Jesus Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Und als die 10 anderen Jünger, sind da gemeint, als die 10 es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen: Ihr wisst, dass die, die als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir haben heute den letzten Sonntag im Monat. Für die, die unseren Gottesdienst mitfeiern, beziehungsweise dieser Predigt zuhören und nicht zum Christusbund gehören, will ich ganz kurz erklären. Wir haben im Christusbund jedes Jahr ein Thema, das sich durchs ganze Jahr zieht. Das bearbeiten wir immer am letzten Sonntag im Monat und deshalb auch heute. Dieses Jahr heißt unser Jahresthema: Jeder Christ ein Mitarbeiter, berufen, um Gott und den Menschen zu dienen. Und heute kommen wir eben jetzt an diesen Abschnitt aus Markus 10. Und wir überschreiben die Predigt jetzt so: Herrschen oder dienen? Herrschen oder dienen? Wie läuft's denn richtig in der Gemeinde? Wie läuft's denn richtig im Reich Gottes? Wie geht Mitarbeit? herrschen oder dienen. Er saß an der Poolbar in unserem Hotel in Kreta. Es war auf einer Freizeit im Jahr 2002 oder 2003. An einem Tischchen direkt am Pool saßen circa 30-jähriger Freizeitteilnehmer, Typ Jungmanager. Andere lasen urlaubsmäßige Entspannungslektüre, Heidi und Winnetou oder Räuber Hotzenplotz oder sowas. Sie kennen diese Geschichten. Die anderen genossen die Sonne. Und unser Jungmanager saß an seinem Tisch mit einem großen Papier vor sich und arbeitete hart. Das Papier war wesentlich größer als der Bistrotisch, an dem er saß. Ich setzte mich dann zu ihm, schaute auf dieses Papier. Da waren so Zahlen drauf von 30 bis 70. Und ich frage, was machst du denn da? Und dann sagte er, ich plane mein Leben. Ich plane meine Karriere. Interessant fand ich, höchst eindrücklich für jemanden, der immer das Gefühl hat, ich weiß ja noch nicht mal, was morgen sein wird. Ihr merkt, wie beeindruckt ich war, dass ich das jetzt so nach 17 oder 18 Jahren noch in Erinnerung habe. Ich schaute genau auf seinen Karriereplan, aber auf diesem Zettel gab es nur eben Zahlen von 30 bis 70. 30 bis 70 Jahre. Da waren die beiden Jünger von Jesus, der Jakobus und der Johannes, die waren da schon ein Stück weiter. Da ging die Karriereplanung erst so richtig nach dem Leben los. Da ging es also mit 70 oder mit 90 erst los. Findet ihr nicht? Das ist ein relativ weitblickender Karriereplan. Nicht nur von 30 bis 70, sondern dann geht es erst richtig los. Und diese Karriereplanung dieser beiden Jünger, die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Vielleicht gibt es ja was für uns zu lernen. In drei Schritte wollen wir das anschauen. Mein erster Punkt wird heißen, das richtige Ziel. Mein zweiter Punkt wird heißen, der richtige Weg. Und mein dritter Punkt wird sein, das richtige Vorbild. Wir fangen beim ersten an. Das richtige Ziel. Wir sind gewohnt, die Frage der Söhne des Zebedäus, diese beiden, Jakobus und Johannes, wir sind gewohnt, diese Frage als vermessen anzusehen, als Stolz, als falschen Ehrgeiz. Und das stimmt wohl auch. Wir sehen es oft nur als egoistischen Wunsch, mehr und besser und größer zu sein als die anderen Jünger. Und das ist wohl wahr. Aber ich möchte zuerst mal die positive Seite sehen und die wird mir zum Ansporn und vielleicht auch euch. Da ist es jemandes größter Wunsch, in der unmittelbaren Nähe von Jesus zu leben. Nicht nur jetzt, sondern auch in aller Zukunft. Was sind wir manchmal imstande einzusetzen, wenn wir irgendein erstrebenswertes Ziel vor Augen haben? Manche planen ihre Karriere mit aller Macht und die setzen das um, dass sich das dann auch so verwirklicht, koste es, was es wolle. Ach, wenn wir nur so viel Energie aufwenden würden, unsere Karriere auch so voranzutreiben. Wenn wir nur so viel Energie aufwenden würden, wenn es darum geht, in der Nähe von Jesus zu sein. Näher als andere. Jetzt schon. Und dann auch in der Ewigkeit. Das wäre doch was, wenn wir wie die beiden Söhne des Zebedäus zu Jesus kämen. Das nimmt Jesus ja ernst. Ne? Er geht auf sie ein und fragt, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Und wenn wir dann sagen würden, Herr, ich will eigentlich nur eins. Ich will, dass ich ganz nah bei dir bin, jetzt und später auch. Ich muss es nochmal sagen, ich habe es vorher schon ganz kurz erwähnt, das ist Christsein. Da kommen nicht zwei Jünger und sagen, Herr, wir haben ein paar gute Ideen. Wir wollen ja gern deine Prinzipien leben. Wir wollen ein bisschen Nächstenliebe und Toleranz leben. Und so ein bisschen ein wohltemperiertes soziales Engagement, das wäre doch schon ganz gut, findest du nicht? Nein, die haben was kapiert von Jesus, von seiner Lebendigkeit und von seiner Ewigkeit. Und sie sagen, da bei dir wollen wir gerne sein, links und rechts von dir. Wir wollen, dass zwischen dir und uns kein Blatt Papier mehr passt. Bevor wir das also kritisieren, lass es uns als Vorbild nehmen. Ach, natürlich, ein bisschen kommt mir das kindisch vor. Geht's euch auch so? Ich kenne das von meinen Kindern von früher. Die kommen auch so daher und sagen, Papa, wir wollen, dass du jetzt tust, was wir wollen. Und bevor sie mir sagen, was sie wollen, muss ich schon mal Ja sagen. So ähnlich kommen die beiden zu Jesus. Aber seht ihr, so ist es bei Gott ja auch. Wann hast du das letzte Mal zu Gott wirklich gesagt, ganz kindlich, ich möchte, dass du tust, was ich will und ich will bei dir sein. Immer. Versteht ihr? Ich finde das gut. Ich habe bei der Vorbereitung auf diese Predigt gleich Pause gemacht und meine Hände gefaltet und das genau so kindlich meinem Herrn Jesus gesagt. Macht's ruhig auch so. Da rennt ihr bei Gott offene Türen ein. Aber Kritik ist doch auch angebracht. Denn da kommt eine ganz menschliche Seite durch bei diesen beiden. Und fast möchte ich sagen, da kommt so eine satanische Seite durch. Seit dem Sündenfall gab es da nichts Neues mehr. Man will groß sein, größer und mehr als andere will man sein, bedeutender, mächtiger, reicher. Und was auch schlimm ist, vielleicht sogar noch schlimmer, wenn man fromm ist, will man auch mehr sein als die anderen. Da will man frömmer sein als die anderen. Man will geistlicher dastehen als die anderen. Ach, wenn wir es doch nur wären. Wenn wir es doch nur wirklich sein wollten. Und wenn wir deshalb mehr beten würden und mehr Bibel lesen, da dürfen wir uns doch immer gegenseitig überbieten. Das ist ja die allernatürlichste Regung des Christseins. Ein geistlicher Mensch will Kommunikation mit seinem Herrn und braucht sie auch. Wenn wir doch wirklich geistlich sein wollten und mehr selbstlos für andere da sein würden, mehr lieben würden, mehr ermutigen, mehr uns unter- und einordnen könnten, dann wären wir wirklich geistlich frömmer. Dann wären wir wirklich geistlicher. Aber wir wollen ja oft nur frömmer sein, dem Schein nach, ohne die Mühe, die das macht, wenn es echt sein soll. Noch eines ist in unserer Geschichte wichtig. Es ist wohl so, dass die Jünger eine Sache immer noch nicht begriffen haben. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem und die Jünger denken, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, dass Jesus in den Palast von Pilatus reinmarschiert und zu Pilatus sagt, du kannst jetzt deinen Hut nehmen und wieder nach Rom reisen. Jetzt übernehme ich die ganze Sache hier. Und dann setzt sich Jesus als Messias auf den Herrscherthron über Israel. Jetzt wird von Jesus geherrscht. Nicht mehr von den Römern. Und da wollen diese Zebedäus-Brüder einen einflussreichen und anerkannten Ministerposten haben. Es ist nicht ganz klar, aber ihre Hoffnung ist vielleicht noch gar nicht so ganz in die Ewigkeit hinaus gerichtet, so wie ich es am Anfang als Vorbild für uns angesehen habe. Vielleicht ist ihre Hoffnung nur so ganz irdisch, ganz konkret. Wir wollen auch was zu sagen haben, wenn Jesus denn schon dann die Herrschaft übernimmt. Aber da haben sie sich getäuscht. Seltsamerweise blicken sie es nicht, obwohl Jesus jetzt zum wiederholten Mal von seinem Leiden spricht und von seinem Sterben. Aber dafür hatten sie kein Empfangsgerät. Das war für unsere beiden Jüngern ein ganz fremder Gedanke. Obwohl schon 800 Jahre vorher der Jesaja gesagt hat, in Jesaja 53, dass der Gottessohn leiden werden muss, das war für sie nicht gegenwärtig. Die wollten es nicht wahrhaben, so wie wir oft. Sie wollten herrliches Leben, sie wollten mitherrschen, aber sie wollten nicht mitleiden. So eben wie wir auch. Sie wollten die Krone, aber nicht das Kreuz. Und da wird es jetzt spannend für uns. Wie ist es mit Herrlichkeit und Kreuz? Herrlichkeit wollen wir. Wollen wir auch den Weg dorthin? Das richtige Ziel war mein erster Punkt. Jetzt kommt der zweite. Der richtige Weg. Wie geht jetzt der Weg zu dieser Herrlichkeit? Wie geht der Weg zur Krone? Zwei Dinge nennt Jesus in unserem Abschnitt. Er sagt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und das andere, also das mit der Taufe meint das Gleiche, könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Das ist das eine. Und das andere ist, bei uns wird gedient, nicht geherrscht. Ich fange mit dem Kelch an, mit dem ersten. Das ist mein erster Gedanke unter dem zweiten Punkt. Der richtige Weg, den Kelch trinken. Das verstehen wir, wenigstens die, die Jesus von Gethsemane her kennen. Wo Jesus sagt, mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Da redet Jesus von seinem Leiden, das jetzt auf ihn zukommt, von dieser Gottferne, die er ertragen muss. Leben in Herrlichkeit geht ohne die Bereitschaft zum Leiden nicht, lernen wir hier. Jetzt, was meint Kelch trinken? In dem alten Prophet, den ich schon angesprochen habe, in Jesaja, in Kapitel 51, da kommt es vor. Da kommt der Kelch des Zorns vor. Des Zornes Gottes. Das ist ja was, was wir gar nicht so sehen wollen von Gott, dass Gott auch ein zorniger Gott sein kann über das, was uns schadet, über die Schuld unseres Lebens. Und Jesus sagt, könnt ihr diesen Kelch des Zornes Gottes trinken? Wenn ich es recht verstehe, ist es das Gleiche wie das Wort von Jesus, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. Das meint das Gleiche wie Kelch trinken. Was ist das Kreuz? Dann wissen wir auch, was der Kelch ist. Ich möchte es mal so sagen. Das Kreuz ist die Folge des Sündenfalls. Als Jesus sein Kreuz auf sich genommen hat, musste er das Gericht Gottes auf sich nehmen. Das Gericht Gottes über die ganze Welt, über mich und über dich. Das heißt bei uns das Gleiche. Wir hätten gern den Siegeszug. Sieg über Krankheit und Mühe, über Anfechtung und Einsamkeit, über Älterwerden und Sterben. Da hätten wir gern den Sieg. Wir hätten gern jetzt schon Herrlichkeit, nicht Niedrigkeit. Wir hätten jetzt gerne schon die Krone, nicht das Kreuz. Wir haben ja in unserer Gesellschaft ganz ungebrochen diesen Jugendwahn und Gesundheitstick. In der Werbung hat man zwar heute wieder die ältere Generation entdeckt, weil die mehr Geld haben als die jüngere, aber auch da ist so, dass uns Rentner in der Werbung immer so präsentiert werden, dass sie ständig beim letzten Marathonlauf mitmachen, ständig im zweiten Frühling leben. Da sieht die 80-jährige Oma jünger und fitter aus als ich. Das kann man sagen, da gehört auch nicht viel dazu, aber doch ist es doch irgendwie etwas geschönt. Jetzt spricht ja gar nichts dagegen, dass man auch danach schaut, gesund zu bleiben. Aber mir scheint immer, dass wir genau an der Stelle auf der Flucht sind. Wir sind auf der Flucht vor den Folgen des Sündenfalls. Wir wollen uns nicht drunter beugen, dass die Arbeit eben Mühe macht. Sie muss unbedingt Spaß machen. Wir wollen uns nicht drunter beugen, dass wir älter werden. Wir müssen irgendwie jung bleiben. Wir wollen uns nicht drunter beugen, dass Krankheit und Tod eine Suppe ist, die wir uns selbst eingebrockt haben. Wir müssen gesund und dynamisch bleiben. Wir tun uns furchtbar schwer, in einer Situation leben zu müssen, in der wir nicht mehr Herr der Lage sind, in der wir nicht mehr planen können, in der wir nicht wissen, was nächste Woche sein wird. Das erleben wir ja gerade in dieser Corona-Krise. Auf einmal sind wir, so denken viele, abhängig von Naturkatastrophen, auch wenn sie schleichend, langsam und unsichtbar daherkommen. In der Tat. Aber letztlich sind wir abhängig nicht von Naturkatastrophen, sondern vom lebendigen Gott. Von dem waren wir allerdings immer abhängig gewesen. Da hat sich ja nichts geändert. Aber wir hatten es verlernt, das zu sehen. Wir haben unsere Abhängigkeit nicht mehr wahrgenommen. Und mir scheint, dass Gott uns gerade zurückführt in dieses neue Erkennen, wir haben es nicht mehr im Griff. Er hat es im Griff. Aber letztlich ist diese Unsicherheit, die wir jetzt erleben, auch ein Kennzeichen davon, wir wollen den Kelch nicht trinken. Wir wollen unser Kreuz immer loswerden. Manche fragen jetzt vielleicht, aber Jesus hat doch dieses Gericht über den Sündenfall schon auf sich genommen. Stimmt, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das stimmt. Er hat sein Kreuz getragen und er wollte es nicht loswerden. Er hat das Hauptgericht getragen, den ewigen Tod. Aber die schlimmen Auswirkungen der Sünde in der Welt und in uns haben wir immer noch auch zu tragen. Und da kann es doch wirklich hilfreich sein, wenn wir uns das sagen lassen. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Wir wollen nicht fliehen, sondern wir wollen akzeptieren, dass die Welt so kaputt ist mit allem, was auch uns zu schaffen macht. Wir sind ja Teil dieser kaputten Welt und wir merken das auch sehr gut. Wo hat Jesus sein Kreuz auf sich genommen? Es war vor allem und zuerst in Gethsemane. Sie merken, dass alles so auf die Karwoche zugeht, in der Passionszeit, auf Karfreitag und Ostern. Es war vor allem und zuerst in Gethsemane, wo Jesus gerungen hat, das Kreuz auf sich zu nehmen. Da hat er gerungen darüber, ob er die Folgen des Sündenfalls auf sich nehmen möchte, ob er sich diesen Stiefel anziehen möchte. Es hat einige Zeit gedauert und manch geschwitzten Blutstropfen, aber dort hat er sich dann dieses Kreuz angezogen, dort hat er Ja gesagt zum Kreuz und nicht zur Krone. Das ist, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Wenn Jesus gerungen hat damit, dann dürfen wir auch ringen. Herrlichkeit gibt es nur auf dem Weg der Leidensbereitschaft. Das war das eine unter diesem zweiten Punkt, der richtige Weg, Leidensbereitschaft. Das andere, wie es zur Herrlichkeit und zur echten Größe im Reich Gottes geht, ist Dienstbereitschaft. Das ist jetzt mein zweiter Punkt im zweiten Punkt, also wir sind jetzt beim Punkt 2.2. Zur Erinnerung, der zweite Punkt heißt der richtige Weg. 2.1 war den Kelch trinken. Und der zweite Punkt wird jetzt sein, 2.2, dienen. Ich lese uns nochmal die Verse 42 bis 44 vor. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen: Ihr wisst, dass die, die als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch. Sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir wollen das jetzt ganz kompromisslos hören und auch ganz radikal leben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein, und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Versteht ihr die Konsequenzen? Unter uns in der Gemeinde muss es ganz anders zugehen, als wie es sonst in unserer Gesellschaft zugeht. Und jetzt sind wir bei unserem Jahresthema angekommen, jeder Christ ein Mitarbeiter, herrschen oder dienen. Die Machtstrukturen in dieser Welt sind nicht anwendbar für uns als Gemeinde. Die Organisationsstrukturen, das Managementgebaren und so weiter sind bei uns nicht zu gebrauchen. Keine Frage, es gibt biblische Organisationsstrukturen, die sind auch in weltlichen Betrieben nützlich. Ich denke an den Tipp, den der Schwiegervater des Moses, dem Mose gegeben hat und gesagt hat, du kannst nicht alles alleine machen, du musst Dinge delegieren. Ich denke daran, wie in Apostelgeschichte 6 den Jüngern klar geworden ist, wir können nicht alles selbst machen. Wir brauchen Leute, die uns manche Arbeit aber abnehmen. Wir müssen es auf mehrere Schultern verteilen. Natürlich können wir Maßstäbe aus der Bibel auch in weltliche Organisationen hineintragen. Aber andersrum ist es schwierig. Und das müssen wir leben in unseren Gemeinden. Bedeutung und Wirksamkeit im Reich Gottes hängt mit Opfer zusammen, mit Leiden und mit Dienersein. Leitungsaufgaben sind Dienste und keine Ämter. Geherrscht, oder man müsste besser sagen, geleitet wird dienend und sich opfernd. Natürlich fängt es bei der Gemeindeleitung an, aber das ist in der Hauskreisleitung nicht anders. Auch den Jugendkreisleitern und den Jungscharleitern ist hier der Weg von Jesus gewiesen. Sehr sprechend und sehr eindeutig redet Petrus zu den Verantwortlichen in der Gemeinde. In 1. Petrus 5, ab Vers 1 lese ich jetzt diese Verse. Die Ältesten, das sind die Verantwortlichen in der Gemeinde, die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wollt ihr solch dienende, demütige Verantwortliche in der Gemeinde? Dann müsst ihr die auch wählen, die das tun und die so leben. Das sind nicht immer die, die sehr eloquent und selbstsicher auftreten. Dann müsst ihr es auch wagen, solche Leute als Jugendkreisleiter einzusetzen. Aber dann müsst ihr auch das Eure beitragen. Dann müsst ihr die Autorität der Verantwortlichen anerkennen, ohne dass die selbst immer einfordern müssen. Wenn ihr wollt, dass Demut das vorherrschende Prinzip in der Gemeinde sein soll, dann muss man auch die demütigen Leute ernst nehmen. Dieses Sprichwort, wer nichts aus sich macht, wird ausgelacht, das darf in der Gemeinde nicht gelten. Jesus sagt, wer nichts aus sich macht, ist der Größte im Reich Gottes. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wenn es bei uns nicht so sein soll, nach Jesu Willen, dann braucht es in unseren Gemeinden eine ganz andere Kultur. Dann leben wir wirklich den totalen Kontrast zu dem, was in unserer Gesellschaft sonst üblich ist. Und wer in der Firma ein guter Leiter ist, ist es noch lange nicht in der Gemeinde. Ich könnte manche Beispiele anführen. Ich denke an den schlichten Bruder, der mit ganz einfachen Worten und mit ganz einfachen Gedanken in seiner Gottesdienstleitung auf die Predigt hinführt. Man kann ihn sich schlecht als Aufsichtsratsvorsitzenden eines großen Konzerns vorstellen. Ihr versteht, was ich meine. Aber ich bin jedes Mal getroffen von dem, was er so ganz schlicht zu sagen hat. Wie ehrlich das rüberkommt. Und man merkt, das ist vielleicht kein großer bei den Menschen, aber es ist ein ganz großer bei Gott. Der lebt seine Liebe zu seinem Herrn und immer wieder denke ich, jetzt bräuchte es eigentlich meine Predigt nicht mehr. Lasst uns also ernst machen. Lasst uns nicht nach Größe schauen, sondern danach, dass wir brauchbare Diener sind. Lasst uns nicht schauen, dass wir Erste werden, sondern dass wir Sklaven aller werden. Ich will nicht, dass mir Menschen gehören, aber ich möchte den Menschen in der Gemeinde gehören. Das ist ja das, was einen Sklaven ausmacht. Der gehört den anderen. An vielen Stellen sagt Paulus selber von sich, er sei ein Sklave Christi. Das ist natürlich das Erste und das Wichtigste, dass wir ihm gehören, dem Christus. Aber dann gehören wir auch den anderen. Wir sollen auch Sklaven aller sein. An einer Stelle werden mir diese beiden Söhne nochmal zum großen Vorbild. Diese beiden Brüder werden mir nochmal zum großen Vorbild. Jesus fragt sie, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und vielleicht haben sie es bemerkt. Die sagen schlicht, ja, das können wir. Uns stockt der Atem und wir denken, ihr Angeber, habt ihr euch völlig verkannt? Petrus haben wir auch so kennengelernt. Ne? Ich werde mich nie ärgern an dir, selbst wenn ich mit dir sterben müsste und so. Und kurze Zeit später kam dann die Verleugnung aus Angst heraus. Also Vorsicht bei allzu überzeugter Meinung von seiner eigenen Festigkeit. Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Aber wenn mich Jesus heute fragen würde, und er fragt ja, ob ich bereit bin, mit ihm zu leiden, dann würde ich nicht so antworten wie die beiden Brüder. Ja, vielleicht kann ich mich besser einschätzen als die beiden. Aber ich würde mir sehr lange überlegen. Ich bin ein furchtbarer Hasenfuß. Und ich will mir das zum Vorbild machen. Ich möchte mal ein bisschen meine Demut hinten anstellen und vielleicht kann ich nicht sagen, ja Herr, ich kann's. Aber vielleicht kann ich sagen, ja Herr, ich möchte es können, den Kelch trinken, den du getrunken hast. Ich muss meine Leidensbereitschaft auch nicht in der Gemeinde zum Markte tragen, aber im Zweiergespräch mit meinem Herrn möchte ich mich dazu durchringen, das so sagen zu können oder mindestens sagen zu wollen. Herr, ich möchte es gerne können, dir so nachfolgen. Das war mein zweiter Gedanke, der richtige Weg. Und der letzte Gedanke noch, das richtige Vorbild. Lass uns nochmal anschauen, wo unser Maßstab des Herrschens herkommt. Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen, so bezeichnet sich Jesus ja selbst, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist die Messlatte. Denn auch der Sohn des Menschen. Unsere Vorbilder sind nicht Star-Gemeindeleiter von Mega-Gemeinden, die sich in der eigenen Yacht im Sommerurlaub ablichten lassen. Wir nehmen nicht Maß an erfolgreichen Wirtschaftslenkern, denen ich ihren Erfolg sehr gönne und wir profitieren alle davon. Nicht die, die mit Statussymbolen ihrer Macht und ihres Reichtums aufwarten, stehen uns vor Augen, sondern der König, dessen Insignien aus Dornenkrone und Purpurmantel des Spotts bestehen. Unser Vorbild sind auch nicht die Gemeindeleiter, die sich zwar biblische Prinzipien zu eigen machen und sich dann dabei klar sind, dass sie für den niederen Dienst nicht da sind, denn sie sind ja Diener am Wort. Auch wenn mir klar ist, dass nicht jeder alles machen kann. Unser Vorbild ist Jesus, der sich den Schürz des Sklaven umbindet und den Jüngern die Füße wäscht. Unser Vorbild ist Jesus, der über den Kranken nicht mitleidig nachdenkt, sondern der hingeht, ihn anrührt und ihm Linderung verschafft. Und das Vorbild kann man noch verstärken. Jesus ist uns nicht nur darin ein Vorbild, dass er hingeht und hilft. Er ist uns auch ein Vorbild der Demut in der höchsten Form. Er muss sich helfen lassen. Von Simon von Kyrene zum Beispiel. Das ist für mich die tiefste Niederung Jesu. Nicht nur, dass er machtlos gehängt wird, sondern dass der Herr der Welt sich sogar noch da helfen lassen muss, weil er zu schwach ist, sein Kreuz zu tragen. Jemandem zu dienen ist demütig. Jemandem zu helfen ist demütig. Aber sich helfen zu lassen, ist noch demütiger. Und selbst da war uns Jesus ein Vorbild. Der Petrus hat es bei seiner Fußwaschung oder bei der Fußwaschung lernen müssen. Er hätte Jesus ja gerne die Füße gewaschen. So viel Demut hätte er aufgebracht. Aber sich zurecht helfen lassen, sich die Füße waschen zu lassen von seinem Herrn, das hat er schier nicht hinbekommen. Unser Vorbild ist Jesus, der die Not der Welt nicht nur beklagt, sondern reingeht und auskostet und unsere größte Not auf sich nimmt und stirbt. Für uns, unseren Tod. Im Tiefsten ging es uns um die Frage, wie kommen wir denn zur Herrlichkeit und wie kommen wir zur Größe? Die beiden Brüder dachten wohl, es geht direkt zur Herrlichkeit. Im Reich Gottes können wir groß werden. Aber unser Vorbild Jesus sagt, es geht darum, zuerst sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So geht's. Jetzt können wir nicht mehr andere erlösen. Brauchen wir auch nicht mehr. Können wir auch nicht. Genau deshalb bin ich ja Nachfolger Jesu, weil ich mich nicht erlösen kann und weil ich andere nicht erlösen kann, sondern weil ich diesen Erlöser brauche und auch habe. Deshalb bin ich Christ. Aber wir können uns immer noch neben und unter diesen erlösenden Herrn stellen, der nicht glorreich im Kreuz hängt, sondern schwach, verachtet und verspottet. Vom Kreuz, nicht vom Thron, ruft Jesus, es ist vollbracht. Vom Kreuz, nicht vom Thron, ruft Jesus, es ist vollbracht. Darin ist und bleibt Jesus unser Vorbild, bis wir, wie er dann auch, auferstanden sind und dann die ganze Herrlichkeit sehen und erleben werden, an die wir jetzt glauben. Und dann erfüllt sich der Wunsch von Johannes und Jakobus für jeden, der an Jesus glaubt. Denn dann sitzen wir zur Rechten und zur Linken von Jesus. Amen. Wir wollen beten miteinander. Herr Jesus, danke, dass du dein Leben als Lösegeld für uns gegeben hast. Wir dürfen dir gehören, du hast uns erkauft mit deinem eigenen Leben, nicht mit Silber oder Gold. Wir dürfen dir gehören und deshalb wollen wir dir auch nachfolgen. Du hast es verdient, dass wir dir nachfolgen. Wir wollen nicht irgendwelchen anderen Dingen und Menschen nachlaufen, sondern wir wollen dir nachfolgen. Wo du bist, da wollen wir auch sein. Heute und immer. Amen. Ich wünsche euch und Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und bleiben Sie Gott befohlen. Amen.